ARD.
Am Anfang dieser Sendung stelle ich heute mal eine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wollen Sie Krieg, in den Krieg ziehen? Kennen Sie jemanden, der das will? Also ich nicht. Und doch, wir führen Kriege. Zumindest halten wir sie durchaus auch als nötig oder legitim. Mindestens mal als humanitäre Intervention oder als Verteidigungskrieg. Und ganz aktuell diskutieren wir wieder darüber, ob wir uns im Fall der Fälle auch gut verteidigen könnten. Manche sagen, endlich passiert das, andere sind nachdenklich und fragen, wozu das Aufrüsten eigentlich führt. Woher haben wir das alles? Ein Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt, wo eigentlich die evolutionären Wurzeln der Gewalt liegen und dass wir nicht seit jeher Krieg geführt haben. Biologie, Geschichte und Archäologie bieten eine neue Perspektive auf die Entwicklung der Gewalt bis hin zum Kriegsführen. Unser Buch heute heißt »Die Evolution der Gewalt – Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen eine Menschheitsgeschichte«. Geschrieben vom Archäologen Harald Meller, vom Biologen Karel van Schaik und vom Historiker, Autor Kai Michel. Und der ist jetzt hier bei mir im Studio. Einen schönen guten Morgen, Herr Michel.
Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Wir freuen uns, dass Sie nach Saarbrücken gekommen sind. Fangen wir doch mal mit einer Botschaft des Buches an. Wir sind nicht zum Krieg verdammt, fallen ihm jedoch, wenn wir nicht aufpassen, nur allzu leicht zum Opfer. So schnell, so einfach erklärt?
Nein, natürlich nicht. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass die Menschen oder die menschliche Evolution diese ganz große Zeit 99% ohne Krieg auskam und dass Krieg ein relativ junges Phänomen des letzten 1% ist und dass wir also nicht Kriege führen müssen, dass wir aber durchaus Dispositionen haben, die ausgenutzt werden, wo wir manipuliert werden können, was dann zu den schrecklichen Dingen unserer Tage führt.
Wenn wir dieses 1% mit den 99 jetzt mal in Zahlen ausdrücken, wo bewegen wir uns da?
Genau, das ist, ich bin ja Historiker und von Hause aus Historiker beschäftigen sich mit Schriftquellen. Und das ist der Punkt, wo meine Co-Autoren immer lachen, weil sie sagen, naja, Schrift gibt es erst seit 5000 Jahren, ein Phänomen der Staatenwelt. Und weil die natürlich eben die komplette menschliche Evolution mit einbeziehen und da sind wir bei mindestens 2,5 Millionen Jahren, wenn man sogar noch bis zu den letzten gemeinsamen Vorfahren mit den Schimpansen geht, sind wir bei 6, 7, 8 Millionen Jahren. Also das sind diese 99%, die uns natürlich auch geprägt haben, weil das ist ja das Besondere, diese letzten 5000 Jahre, da ist natürlich enorm viel passiert, aber das ist alles kulturell. Das hat keinen Einfluss auf unsere Psychologie, auf unsere menschliche Natur gehabt. Und das ist eigentlich dann die gute Botschaft, weil Kultur können wir verändern. Und das ist sowieso eine der Kernbotschaften unseres Buchs. Wir müssen keine Angst vor der menschlichen Biologie haben, sondern nur vor unserer Kultur.
Jetzt haben Sie sich mit den beiden Kollegen für dieses Buch zusammengetan. Harald Meller, der Archäologe, und Karel van Schaik, der Evolutionsbiologe. Warum setzt sich dann ein Historiker, Autor mit den beiden zusammen, um über die Evolution der Gewalt ein Buch zu schreiben? Da würde ich jetzt zuerst mal sagen, das ist doch bestimmt schon längst gemacht.
Wichtig ist natürlich, dass Karel van Schaik und ich ja schon lange Zeit zusammenarbeiten. Wir haben ein sehr erfolgreiches Buch über die Bibel geschrieben, das Tagebuch der Menschheit, wo wir die Bibel aus einer evolutionären Perspektive gelesen haben, was uns sehr überrascht hat, auch wie begeistert das auch gerade in kirchlichen Kreisen aufgenommen wurde, obwohl wir selbst Agnostiker sind. Wir haben dann Wahrheit über Eva gemacht, wo wir erklärt haben, wie es zur Unterdrückung der Frauen kommen konnte. Mit Harald Meller, den ich seit über 20 Jahren kenne, habe ich ja, Harald ist ja der Entdecker, die Himmelsscheibe von Nebra, die älteste konkrete Darstellung des Himmels in der Menschheitsgeschichte, aus Raubgräberkreisen gerettet hat. Und mit ihm hatte ich dieses Buch gemacht, dann noch über die Schamanen, einen mesolithischen, wunderbaren Fund. Und insofern dachte ich immer, ich bringe uns mal alle drei zusammen, weil diese Mischung natürlich wahnsinnig produktiv sein kann. Man hat einen Evolutionsbiologen, einen Primatologen wie Karel van Schaik, der 20 Jahre Orang-Utans im Dschungel Indonesiens beobachtet hat, um quasi zu verstehen, um die Wurzeln des Menschseins eben bei den Menschenaffen zu ergründen. Und man hat mit Harald Meller einen Archäologen, der die Fakten aus dem Boden holen kann, die Beweise, wie Dinge tatsächlich gewesen sind, natürlich immer nur bruchstückhaft. Und jetzt ich als Historiker, der zumindest ansatzweise versteht, wie Kultur funktioniert. Und diese Mischung ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil sonst, es gibt natürlich viele Bücher zum Thema, aber die sind dann oft von Militärhistorikern geschrieben oder von Biologen und denen fehlen einfach diese anderen Dinge. Und das Thema ist eben so wichtig, dass wir gesagt haben, wir müssen quasi mit dem vollen Blick und den Möglichkeiten an Ressourcen, die wir haben, herangehen.
Sie schreiben von der Matrix des Krieges. Haben Sie die jetzt verstanden, dadurch, dass Sie diese drei Perspektiven oder gleich mehrere Perspektiven zusammengebracht haben?
Vielleicht erst zum Begriff Matrix des Krieges. Matrix, wir beziehen uns immer gerne auf diesen wunderbaren Film, der ja, also dass die Welt quasi nur eine Computersimulation ist und die Menschen in diesem Science-Fiction-Film eigentlich in Wassertanks liegen und ihnen wird diese Welt eingespeist in die Köpfe und sie denken, sie würden aber in der realen Welt leben. Was wir immer nur zeigen wollen, dass diese Welt, in der wir leben, zwar real ist, aber irgendwie doch anormal, also nicht, wir denken immer, das sei die Normalität, es müsse so sein. Und wir wollen einfach diese Erkenntnis wecken, dass Dinge in der heutigen Welt oft das Produkt von Ungerechtigkeit, von Herrschaftsprozessen sind und dass die Dinge nicht so sein müssen, wie sie sind, dass wir die Möglichkeit haben, das zu verändern. Und wir sehen dann, das ist ja auch gerade beim Thema Krieg sehr spannend, dass natürlich die Gewalt sich eben nicht nur auf Schlachtfeldern abspielt, dass natürlich auch die ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge ganz entscheidend sind, aber dass natürlich auch diese Kriegsnormalität auch unsere Kultur bis in den letzten Winkel prägt. Man muss nur an all die große Literatur denken, dort hauen und morden und schlachten sich die Menschen immer hin. Und es geht ja sogar so weit, dass auch jetzt die Bücher, die gerade bei jungen Leuten total populär sind, Fourth Wing diese ganzen Sachen, so fantastische Geschichten oder Game of Thrones, das ist ja auch nur ein einziges Morden und Schlachten, Hinschlachten und Kriege führen. Und das perpetuiert die Vorstellung, dass Kriege einfach Normalität seien und dass ein Leben ohne Krieg nicht möglich ist.
Und da wollen wir genau drauf schauen, heute hier bei SR Kultur Fragen an den Autor Kai Michel. Sie haben vorhin, Herr Michel, so schön gesagt, Sie fangen bei Adam und Eva an und haben dann gleich mitgegeben, wir waren nicht immer dazu verdammt, Krieg zu führen. Das ist nicht in unserer Biologie gegeben, sondern es ist kulturell gelernt. Nehmen wir doch mal diesen Anfang in Verbindung mit der Bibel. Sie schreiben, Kain war später. Also dieser berühmte Brudermord, Kain und Abel, da ist es schon zum ersten Mal fest niedergeschrieben und hat etwas geprägt in uns oder in der Kultur geprägt, wovon wir ausgehen, naja, die Menschen haben sich schon seit Anbeginn erschlagen, warum auch immer, Gier, Neid oder andere Gründe. Und Sie sagen, nein, das war nicht so.
Genau, da muss man eben dann zurückgucken, also in die Geschichte der Jäger und Sammler und da müsste man ja eigentlich sogar noch weiter ausholen, dann sind wir eigentlich auch bei unseren Affenverwandten und das Standardargument ist ja, naja, bei den Schimpansen sehen wir Dinge, die auch Primatologen Krieg nennen, die überfallen andere Gruppen und töten dann die Individuen auf die schlimmste Art und Weise. Da hat ja spannenderweise die Genetik gezeigt, dass nicht nur die Schimpansen unsere nächsten Verwandten sind, sondern auch die Bonobos. Und die Bonobos, die regulieren ihre Konflikte nicht mit Gewalt, sondern mit Sex. Und insofern haben wir dort die Wahl. Wir sind mit beiden Arten genauso gleich verwandt. Also insofern taugt dieses Argument nicht mehr. Und deshalb ist es ganz wichtig zu sehen, dass ja die längste Zeit der Menschheitsgeschichte wir in kleinen Gruppen als mobile Jäger und Sammler gelebt haben und dort nur überleben konnten, weil unsere Vorfahren einen höchst kooperativen, einen höchst sozialen Lebensstil entwickelt haben. Dass die gegenseitige Abhängigkeit dazu geführt hat, dass wir sehr gerne teilen, uns untereinander helfen. Das, was alle Menschen aus dem Familien- und Verwandtenkreis kennen. Wir sind eigentlich, wie Karel immer scherzt, die netten Affen. Natürlich haben wir auch Aggression. Natürlich sind wir auch in der Lage, anderen an die Gurgel zu gehen. Aber in dieser Zeit, das ist eben einfach die wichtige Aussage, war es sinnvoller, auf Kooperation zu setzen. Zudem gab es damals auch nicht so viele Menschen. Dadurch konnte man sich sehr gut arrangieren. Und das heißt, der Krieg war nicht die Alltäglichkeit, als die oft ausgegeben wird, dass er unsere Psychologie geprägt hätte. Weil das ist ja das große Narrativ, das seit über 2000 Jahren herrscht, dass die Menschen im Urzustand quasi sich ständig irgendwie an die Gurgel gegangen seien, sich ständig die Köpfe eingeschlagen hätten und wir dann entsprechend eine kriegerische, sündhafte, gewaltvolle Natur hätten. Nein, das Gegenteil ist der Fall, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte, über den wir vielleicht noch sprechen werden, dann die Gewalt eskaliert, und zwar jetzt Gewalt zwischen Gruppen, und dann eben der Krieg geboren wird. Und wenn er erst einmal in der Welt ist, dann ist er wirklich wie ein Krebsgeschwür, das alles erreicht und durchdringt.
Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde noch mal die Frage stellen wollen, wie wollen Sie denn nachweisen, dass Sie sich nicht die Schädel eingeschlagen haben, damals zu jener Zeit? Ist ja schon ein klein bisschen her. Genau. Und Filmaufnahmen von damals gibt's auch nicht. Von welchem Zeitraum sprechen wir denn?
Wir sprechen jetzt eben wirklich über diese letzten 2,5 Millionen Jahre. Ganz klar, der archäologische Befund ist relativ spärlich. Insofern, wir sehen aber in dieser Zeit keinerlei Hinweise. Also wir finden, oder Archäologen finden keine Massengräber und dergleichen. Es finden sich sehr selten Fälle von individueller Gewalt. Also der älteste Mord der Menschheitsgeschichte, der archäologisch nachweisbar ist, ist 400.000 Jahre alt aus der Höhle in Atapuerca. Da wurde einem Individuum mit zwei präzisen Schlägen auf dem Vorderschädel der Kopf eingeschlagen. So etwas sieht man, aber das ist eben, sind auch nur Einzelfälle. Man sieht auch, was sehr spannend ist, zum Beispiel, dass die Faustkeile weit über 1 Million Jahre mehr oder minder unverändert bleiben. Die werden ein bisschen graziler, ein bisschen leichter. Also es gab keinen Innovationsdruck in Sachen Waffen. Wir sind ja auch als Menschen, wir haben ja auch körperlich abgerüstet. Also wir haben nicht mehr diese großen Eckzähne und dergleichen mehr. Also unser Körper, also wir sind ja zum Beispiel viel schwächer als Schimpansen und so weiter und so fort. Man sieht auch, wenn man sich die ganzen Höhlenmalereien ansieht, dass dort keine Gewalt gezeigt wird. Und spannend ist, dass dann die ältesten Massaker, die sich archäologisch nachweisen, die sind maximal 13.400 Jahre alt und die tauchen in ganz speziellen Situationen auf, in denen Menschen angefangen haben, mit Sesshaftigkeit, mit Privateigentum an Land zu experimentieren. Und das ist dann der Punkt, wo Gewalt und Konflikte eskalieren können.
Kai Michel heute zu Gast bei Fragen an den Autor. Wir sprechen über die Evolution der Gewalt. Und hier ist eine erste.
Liegt es an den Genen der Männer, sich zu Alpha-Menschen hochzuputschen und Kriege anzufangen?
Nein, liegt es nicht. Das ist das Spannende, dass unsere Art, also die Art des Homo sapiens und auch der Vorläufer, dass wir keine Alpha-Männchen haben, dass wir höchst kooperativ waren. Und Sie kennen das auch aus dem Freundeskreis. Wenn dort einer ist, der sich immer aufspielt und immer bestimmen will, dann haben die anderen irgendwann keine Lust mehr. Also das Wichtige ist, man hatte damals keine Vorräte. Man war darauf angewiesen, dass die anderen einem halfen, in der Not, wenn man mal nicht zu essen fand oder man war krank oder war verletzt. Wir finden auch Fälle in der Archäologie, wo Menschen Verletzungen hatten, sehen wir an den Knochen. Und die haben sie über Jahre lang überlebt, weil andere sie komplett unterstützt haben. Das Besondere ist sogar, dass wir eigentlich, also auch Jäger damals, quasi, die haben Reputation gewonnen. Also ein guter Ruf war sehr wichtig. Und wie haben sie den errungen? Indem sie die Beute mit anderen geteilt haben. Und diese Gruppen haben auch jene, die dann über die Stränge geschlagen haben, die haben sie auch diszipliniert, teilweise weggeschickt, teilweise Schlimmeres. Und das Wichtige ist, dass dieses Alpha-Männchen, das gibt es bei Schimpansen, aber eben nicht bei Menschen. Und das ist dann quasi erst ein Phänomen mit der Sesshaftigkeit, als dann Clans entstehen, als dann Besitz verteidigt wird, wo dann die Männer wichtiger werden. Das geht dann auch mit der Unterdrückung von Frauen einher. Und dort sind es dann, ab dem Punkt, wo man Besitz monopolisieren kann, kann man sich Truppen kaufen und dann entstehen eben Chiefdoms, Häuptlinge, frühe Staaten, Despoten. Und dann entsteht eine Kultur, die wirklich erst auf das Recht des Stärkeren setzt, wo einzelne Männer dann alle anderen dominieren. Darunter leiden alle Frauen, aber auch die meisten Männer. Und das ist aber ein kulturelles, historisches Phänomen. Es steckt nicht in den Genen.
Also dieses gute Beispiel jetzt anhand der Männer, wo sich etwas verändert, bringt uns zu diesem Punkt, Ab wann verändert es sich konkret? Es gibt einen Zeitraum, so schreiben Sie in Ihrem Buch, da ändern sich ja eigentlich weltweit die Dinge so ein klein bisschen, verzögert dann in anderen Bereichen der Erde. Aber vielleicht können Sie an einem konkreten Beispiel mal sagen, was passiert in dem Moment, wo wir von dieser kooperativen, auf Balance ausgelegten Jäger- und Sammlergesellschaft hin zu einer Gesellschaft kommen, die auf einmal beginnt, auch erste Kriege zu führen.
Es ist natürlich wichtig, es sind sehr komplexe Vorgänge, die sich über einen langen Zeitraum hinstrecken. Also es hat ja mit dem Sesshaftwerden der Menschen zu tun. Die Menschen ziehen nicht mehr herum. Sie fangen an, Besitz anzuhäufen. Sie erfinden dann auch Ackerbau und Viehzucht. Das heißt, sie sind jetzt an einen Ort gebunden. Vorher die Jäger-Sammler haben den riesen Vorteil, dass sie Konflikten aus dem Weg gehen können. Natürlich haben sich dort mal Gruppen gestritten, aber bevor es dann eine Gruppe die andere ausgelöscht hat, ist die Schwächere einfach abgehauen, weil man anderen Orts genauso gut leben konnte. Und das ist das Problem. Sobald man an einem Ort lebt, wo man dann Arbeit in diesen Ort investiert hat, den gibt man nicht mehr so einfach auf. Und man ist auch auffindbar. Und dann eben kommt hinzu, dass mit Ackerbau und Viehzucht die Ernährungslage sich gebessert hat. Und vor allem die Geburtenraten hochgingen. Bei Jäger-Sammlerinnen, bei Frauen, die haben alle 3 bis 4 Jahre nur ein Kind bekommen. Die frühen Bäuerinnen kriegen fast jedes Jahr ein Kind. Das ist einer der Hauptfaktoren, der zur Verschlechterung der sozialen Position der Frauen geführt hat. Aber die Bevölkerung stiegen. Und natürlich, der fruchtbare Boden ist nicht unendlich vermehrbar. Und das ist dann eine Situation, in der Konflikte leichter eskalieren. Wir sehen das in Mitteleuropa wirklich, das ist spannend, diese neue Lebensweise des Bauernseins kommt quasi mit Menschen, das sehen wir aus der Genetik, aus Anatolien nach Europa, ungefähr vor 7.500 Jahren hier in Mitteleuropa gesehen. Und die Archäologen sehen dann zuerst, prosperieren die Siedlungen, es ist alles noch okay. Und nach 200-300 Jahren fängt es an, dass die Gräben und Befestigungen anlegen. Und dann kurz danach entdeckt man regelhaft Massengräber, wo dann wirklich ganze Dörfer hingemetzelt werden oder nur einfach einzelne Haushalte. Am Anfang werden die noch mit Ackerbaugerät erschlagen, aber dann setzt ganz schnell diese Innovation der Waffentechnologie ein, dass immer raffiniertere Waffen geschaffen werden, umgekehrt werden immer raffiniertere Verteidigungsanlagen eingesetzt. Und wenn dann, wie ich eben sagte, schon der Krieg erst einmal in der Welt ist, viele Gemeinschaften mögen damals auf Frieden gesetzt haben, aber wenn man dann einkriegerische Nachbarn haben, müssen die anderen sich verteidigen. Und dann kommt diese Spirale in Gang, wo man dann denkt, naja, bevor die anderen mich jetzt angreifen, überfalle ich sie lieber. Und das ist dann diese rationale Logik.
Also wir wollen eigentlich keinen Krieg führen, aber den anderen trauen wir nicht.
Genau, das ist auch ganz spannend. Es gibt auch aus der Ethnographie wunderbare Beispiele. Wir haben ja auch mit Jörg Helbling, einem ganz wichtigen Ethnologen, zusammengearbeitet, der ein fantastisches Buch über tribale Kriege gemacht hat und der Yanomami und all diese Fälle geschildert hat. Und er erzählt, überall, wenn man mit den Leuten spricht, erfährt man genau die gleichen Redewendungen, die sagen alle, wir haben keine Lust mehr und das Morden ist so grausam und das möchten wir nicht und so weiter. Aber die da drüben, die planen schon wieder was. Also müssen wir jetzt, sonst überfallen die uns.
Also das Wir und die anderen.
Genau, das ist natürlich auch ein altes Erbe in uns leider, weil wir eine sehr kooperative Spezies sind. Das kennt jeder aus dem Sport oder so. Wir funktionieren wunderbar gut im Team und sind natürlich dann immer sehr leicht da drin, die anderen irgendwie so ein bisschen als nicht so gute Menschen oder Schlimmeres darzustellen. Das ist natürlich so ein wunden Punkt, den wir haben, der auch dann gerne ausgenutzt wird. Aber wir sind, sobald wir die anderen kennen, auch natürlich sehr gerne bereit, mit ihnen zu kooperieren. Weil das ist das Besondere, dass Menschen vom Austausch mit anderen Gruppen davon Gewinn haben können. Das ist bei Schimpansen und anderen Tierarten zum Beispiel nicht so, aber wir gewinnen Informationen, wir tauschen Menschen aus, wir handeln mit Objekten, mit Materialien und.
Alphatiere und globaler Welthandel, das ist auch so ein Thema, da sind wir ganz im Hier und Jetzt. Stefan Schweizer fragt noch zum Thema, wenn vor 13.400 Jahren die ersten Auseinandersetzungen durch Sesshaftigkeit begannen oder ein klein bisschen später vielleicht, dann in Mitteleuropa, wie Sie gerade geschildert haben, Herr Michel. Wann kam das Thema Macht ins Spiel? Also die Situation, dass Mächtige dann Untergebene mobilisieren, um die Ziele der Mächtigen durchzusetzen.
Das geht dann eigentlich alles miteinander einher? Also jetzt so, wo die Menschen dann richtig, also als Ackerbauer und Viehzüchter lebten, das beginnt vor 12.000 Jahren hier in Europa, ist es dann eben vor 7.500 Jahren etwa. Dort kommen eigentlich mehrere Dinge zusammen auf die Welt. Das eine sind dann eben, dass die Konflikte sich zu Kriegen ausweiten. Das zweite ist, dass eben Herrschaft als oder Herrschaft und Macht ins Spiel kommen. Männerdominanz und Hierarchien, das geht gemeinsam einher. Und das nächste ist dann, dass auch so eine Art Herrschaftsreligion entsteht, die es zur Legitimation oder braucht, um diese Machtstrukturen zu festigen. Weil diese neuen Herrscher gerieren sich alle als die Günstlinge oder als die Söhne oder als Götter selbst, weil das etwas eigentlich total Unnormales ist, dass einer über alle bestimmen kann. Und wir sind eigentlich eine sehr soziale Art. Und für uns ist quasi der eine Bestimmer immer ein Skandal.
Und der Krieg wird dann auch so ein bisschen vererbt von Mächtigen zu ihren Nachfahren, weil er natürlich dem Machterhalt auch dann schlicht und ergreifend dient.
Ja, es sind zwei Sachen. Die erste ist eben, dass dann, wer siegt im Krieg, ist quasi ein Günstling der Götter, weil der Sieg wird von den Göttern geschenkt, ist also legitimiert, das verselbstständigt sich dann. Und zum Zweiten entstehen diese frühen Staaten, die sind alle kriegsgeboren als Kriegsmaschinen. Das sind jene Clans, die an Orten im Niltal, im Mesopotamien, an den beiden Strömen, wo durch die Landwirtschaft, die mit Bewässerung einhergeht, wahnsinnige Überschüsse produziert werden können, wo Eliten entstehen. Und dort entsteht Herrschaft in einem neuen Sinne, dass eben dann auch wirklich stehende Heere installiert werden können. Und dort entsteht quasi eine neue parasitäre Lebensweise. Das ist natürlich besonders vielversprechend für diese Herrscher ist, einfach die Nachbarn zu überfallen, nur weil man es kann, weil man mächtig ist, weil man in der Lage ist, die Armeen einzusetzen und die auszubeuten. Und dann ist es wirklich das wird das Leben zu einem einfach oder zum Kampf ums Dasein, wo dann wirklich schlicht die Stärkeren gewinnen. Und wir sehen ja immer, dass dann Imperien entstehen, die aber dann auch nie allzu dauerhaft sind. Die implodieren und dann kommen wieder andere und so weiter. Und das ist ein Prozess, der lange läuft, der aber auch teilweise irgendwann zum Stillstand kommt.
Kai Michel zu Gast hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Die Evolution der Gewalt ist das Thema heute. Wir haben noch jede Menge Fragen. Ihre Fragen natürlich gerne 0681 65 100 können Sie anrufen. Hier ist eine weitere Frage.
Was halten Sie von der These, dass Krieg als eine Ausprägung der Überbevölkerung evolutionsbiologisch darauf angelegt ist, die Siedlungsdichte auf ein naturverträgliches Maß zurückzuführen, eine Art Regelkreis mit negativer Rückkopplung? Dies würde uns als kulturelle Wesen nicht von der Verantwortung entbinden, dagegen anzukämpfen und Rituale der Auseinandersetzung zu entwickeln, die nicht in der Tötung des Gegners enden.
Sehr spannende Frage. Man kann eben sagen, der Krieg ja erst oder Überbevölkerung ist ja auch erst ein Produkt der Landwirtschaft. Also die Bevölkerungsexplosion beginnt vor eben 10.000 Jahren, grob gesagt. Also damals, schätzungsweise ist es immer schwierig genau zu sagen, geht man davon aus, dass damals 4 Millionen Menschen auf dem ganzen Planeten lebten. Heute sind es 8 Milliarden, also innerhalb von 10.000 Jahren eine Verzweitausendfachung. Ich hoffe, ich rechne richtig.
Mal mindestens.
Genau, und das ist ja extrem. Also insofern, aber das sind Zeiträume, die viel zu kurz sind, um jetzt wirklich Auswirkungen auf unsere genetische Grundausstattung zu haben. Das ist ja die gute Nachricht. Und was Sie ja auch angesprochen haben in der Frage, wir sehen ja vielerorts, es gibt gerade aus der Ethnographie Beispiele, Neuguinea ist ein spannender Fall. Da sehen wir, da werden, ich glaube, im 16., 17. Jahrhundert Süßkartoffeln eingeführt. Das führt dazu, dass in diesen Hochtälern die Bevölkerung explodiert und da kommt es tatsächlich zu Krieg. Und die befinden sich in einem permanenten Kriegszustand. Dann kommen die aber auch natürlich auf die Idee, weil sie das auch nicht wollen, weil die Kosten immens sind, dass sie dann sagen, okay, wir fangen an, Allianzen zu schließen. Wir drei Dörfer zusammen gegen die anderen Aggressoren. Und dass sie zugleich eben, wie Sie auch angesprochen haben in der Frage, Rituale entwickeln, dass sie dann Schweine züchten, die sie dann in großen Festen gemeinsam schlachten und wer dann die meisten Schweine hat und solche Sachen und so fort. Also wir sehen in der Ethnographie an vielen Orten, wir sehen auch bei in den frühen Staaten, die auch Kriege führen, dass dann plötzlich Friedensverträge entwickelt wurden, nicht Angriffspakte und. Das ist ja das Besondere an Menschen. Wir sind ja eine sehr kluge, intelligente Art. Und dass der Krieg ein mörderisches Unternehmen ist, das hat Menschen immer eingeleuchtet und man hat aller Orten immer versucht, Völkerrecht und dergleichen kulturelle Strategien zu entwickeln, um den Krieg einzugrenzen.
Eine Frage, die von Herbert Feeth aus Kaiserslautern kommt. Vielen Dank dafür. Herr Michel, könnte oder ist die Affenszene am Anfang des Science-Fiction-Spielfilms 2001, Odyssee im Weltall, ja, die kennen Sie, zum Verstehen von Krieg und Gewalt dienlich? Ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, ja?
Das ist natürlich eine sehr populäre Idee. Das ist ja diese Geschichte, dass wo dann Affen, also Vormenschen, plötzlich entdecken, dass der Knochen, dass sie mit dem Knochen den Schädel einschlagen können. Und das ist ja dann diese Idee, das ist Raymond Dart, Robert Arthur hat das total populär gemacht mit Adam kam aus Afrika, ein Buch, das fantastisch ist, was wir alle drei Autoren in Kindheitstagen gelesen haben. Und die These war, dass wir, weil wir einfach so brutal waren und die anderen Gruppen ausgemerzt haben und blutgierige Jäger, das sei der Motor der Kultur gewesen. Und das ist aber nicht wahr. Es ist natürlich, es passt sehr gut zu unserem heutigen Zustand, weil das ist ja ganz wichtig. Wir leben in einer Welt, in der Krieg allgegenwärtig ist. Und natürlich ist einfach der Schluss, da muss das schon immer so gewesen sein. Bisher wusste man aber nichts darüber. Und das Problem ist ja, dass diese These aufkam, war, dass frühe Knochenfunden missinterpretiert wurden. Man dachte, das seien Spuren von Gemetzel. Man weiß aber, das sind dann eben Relikte von Vor- und Frühmenschen gewesen, die einfach anderen Raubtieren zum Opfer gefallen sind.
Sie haben gerade gesagt, das ist auch der Zeitraum, dass sich unsere Gene seit der Krieg in unsere Welt gekommen ist, da hätte groß anpassen können. Das ist einfach zu kurz. Eine Hörerin schreibt gerade, Gene ändern sich doch. Zum Beispiel die Weltkriege haben ihre Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Stichpunkt transgenerationale Traumaweitergabe. Der eine Teil der Frage natürlich, sehen Sie das genauso? Und der andere Teil, sind wir vielleicht sogar an einem Punkt gekommen, wo wir überhaupt noch zu gewaltfreiem Zusammenleben zurückkehren können?
Zu der ersten Frage, das sind ja dann Sachen, wenn die eher sozusagen epigenetisch stattfinden, also die nicht wirklich ins Genom, aber da bin ich jetzt auch nicht der Fachmann dafür. Also es geht ja um viel grundlegendere Sachen, über die wir, also wenn wir jetzt von Genen und dergleichen sprechen. Ganz wichtig ist ja auch, dass man sich klar macht, Menschen sind wir sind eine hochplastische Spezies. Also, dass wir, wenn wir in die Ethnographie gucken, wenn wir in die Geschichte gucken, wir sehen eine solche Vielfalt von Gesellschaftsformen, die von total kriegerisch bis total friedlich sind, wo Männer dominieren, mal Frauen dominieren und, wo auch Liebesformen und so weiter total flexibel sind. Also das ist ja unser Erfolgsgeheimnis, dass wir extrem flexibel sind. Und ob wir dazu zurückkommen können, ja, natürlich. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer gerade, wir sind hier im Saarland, Saarbrücken, direkt an der Grenze zu Frankreich, irgendwie vor 100 Jahren oder weniger als 100 Jahren, Deutschland, Frankreich, Todfeinde, Erbfeinde, all die Kriege und so weiter, wo dann in den 50er Jahren beschlossen wurde, das kann nicht mehr so sein, wo man dann auch die entsprechenden Programme aufgelegt hat. Und ich, als jemand, der in Westdeutschland geboren wurde, für mich war Frankreich immer näher, zum Beispiel als die in Anführungszeichen Deutschen im Osten in der DDR. Also kulturelle Prägungen können sehr schnell geändert werden. Und ganz wichtig ist ja, wir alle wollen ja Frieden. Also wie Herr Mamet eingangs sagte, kein Mensch will eigentlich Kriege führen. Und insofern ist es doch eine bewusste Entscheidung. Und dafür muss man nur wirklich realisieren, dass Kriege menschengemacht sind. Und das heißt, dagegen können wir angehen. und sollten es tun.
Walter Bachmann in dem Zusammenhang aus Neunkirchen stellt die Frage, der Krieg ist der Vater aller Dinge und die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wie stehen Sie denn dann zu diesen Aussagen?
Das sind ja zwei Aussagen. Also das erste ist Heraklit, der natürlich auf seine eigene Welt betrachtet. Das sagt, natürlich ist der Krieg, wenn er einmal in der Welt ist, ist er der Innovationsmotor Nummer eins. Weil, ich habe es vorhin dargestellt, wenn man, also man muss immer bessere Waffen, man muss immer bessere Strategien entwickeln, Verteidigung und. Man muss die Gesellschaften immer verbessern. Das war ja spannend bei Kant, der auch dem Krieg sozusagen ein gutes Mittel im Sinne des bürgerlichen Fortschritts zu misst, weil er sagt, naja, die Staaten, die am besten Kriege führen, müssen auch möglichst viel für die Bürger und Bürgerinnen tun, weil nur freie Gesellschaften auch wirtschaftlich fähig sind. Und so ist der Krieg ein Motor in eine bessere Welt. Das Zweite ist natürlich Clausewitz, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sei. Und da sagen wir, das ist eine falsche Aussage. Das war eine Normalität im 19. Jahrhundert. Also wenn die Politik ans Ende kam, hat man Krieg geführt. Aber wir sagen, der Krieg ist die Bankrotterklärung jeglicher Politik. Und das ist ganz wichtig, das zu realisieren, weil wir gerade in einer Zeit leben, in der das wieder akzeptiert wird als fast selbstverständlich, dass der Krieg ein legitimes Mittel der Politik ist. Und wichtig ist hier auch, dass man nochmal unterscheidet zwischen Verteidigung und Angriffskrieg. Verteidigung ist legitim. Und das ist ja nichts, was wir jetzt, also das steht auch in der Charta der Vereinten Nationen, Angriffskriege sind verboten. Verteidigung ist legitim.
Vorabverteidigung wird ganz gerne als Verteidigung genommen.
Genau, das sind natürlich die ganz heiklen Sachen. Und das sind natürlich die Sachen, wo wir jetzt im Bereich der Politik, Wissenschaften und Politologie und dergleichen gehen. Und wo wir auch quasi unser Wissen zur Verfügung stellen müssen und wo man natürlich gerade Strategien entwickeln muss, dass quasi die präventive Verteidigung nicht in der Entscheidungsfreiheit einzelner Staaten liegen darf. Das ist ja sowieso auch ganz wichtig. Alle Staaten sind auch Demokratien, sind kriegsgeboren, der Krieg ist ihnen eingeschrieben, die ganzen Grenzen sind willkürlich, sind kriegsgezogen und. Dadurch haben diese Strukturen schon eine Eigendynamik drin und das sind alles Dinge, über die man nachdenken muss, um wenn man in eine weitere friedliche Welt fortschreiten möchte.
Kai Michel heute zu Gast hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor, während er nochmal einen kleinen Schluck Wasser nimmt und durchschnauft. Ihre Fragen gerne. Wir haben schon jede Menge. Vielleicht kriegen wir noch jede Menge durch. Hier ist die nächste.
Ich habe jetzt dem Autor die erste Hälfte der Sendung zugehört und mir ist Rousseau in den Sinn gekommen, der ja sagt, dass die Zivilisation den jungen Menschen sozusagen verdirbt. Ich frage mich jetzt, wie viel Rousseau steckt in dem Autor und ist denn dann in der Umkehrlogik möglich, Zivilisation zu haben, aber keine Kriege zu führen?
Guter Punkt. Das ist ein Argument, das wir oft hören. Aber Rousseau geht ja davon aus, dass der Mensch von Natur aus gut sei. Und das sagen wir nicht. Also wir sagen nur, dass der Mensch weder gut noch böse ist, dass wir einfach viele Möglichkeiten haben. Was wir sagen ist, dass der Krieg nicht die Normalität in der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte wäre, so dass wir weder in unserem Erbgut noch in unserer Psychologie, was ja einhergeht, kriegerisch geprägt sind. Das heißt, dass wir ohne Kriege auskommen. Es stimmt schon, und das sagen ja viele Autoren, Jared Diamond war ja der Erste, der das ganz deutlich gesagt hat, dass quasi mit der Zivilisation der Krieg in die Welt kam. Und es ist ja total faszinierend, all die tollen Hochkulturen, die wir immer als Wiegen der Zivilisation verehren. Es waren Sklavenhalterstaaten, es waren fürchterliche Despotien. Also niemand hätte damals dort leben möchten, außer man war dort Herrscher. Und das waren dann wirklich die wenigen Männer an der Macht. Also, aber wir sehen ja, und sind ja die eigentlichen zivilisatorischen Errungenschaften, dass wir sehen, es gab dann diese Disputinen, die entstanden, aber in den letzten 500 Jahren, grob gesagt, sehen wir eine Reduzierung der Herrschaft. Wir sehen eine Wegeentwicklung hin zu Demokratie, zu Aufklärung, dass eben die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist, dass jeder Mensch eine Stimme hat, egal welches Geschlecht er oder sie oder wer auch immer hat. Das sind ja die eigentlichen zivilisatorischen Fortschritte, wenn man so möchte. Aber es stimmt schon, also es ist total ironisch, dass das alte Narrativ, die alte Erzählung war, dass die Zivilisationen quasi den Menschen friedlich gemacht hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Und vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, das ist ja auch ein altes Unterdrückungsnarrativ, weil den Menschen wurde von Anfang an, gerade in diesen Staaten, eingeredet, sie sind böse, kriegerisch, von Natur aus schlecht. Das ist ja auch die Aussage der Bibel. Das ist dann, findet man sich in vielen Spielarten, bis Thomas Hobbes, der Mensch sei des Menschen Wolf. Und die Botschaft war immer, es braucht den starken Staat, den starken Herrscher, die starke Kirche, die die Menschen vor sich selbst beschützt. Also es waren Narrative, die dazu dienten, die Herrschaft zu legitimieren, dass den Menschen da unten uns allen nicht zu trauen sei. Und das wurde uns so sehr eingeredet, eingetrichtert, dass wir ja schon selbst alle glauben, wir seien böse und wir haben alle Angst vor uns selbst. Und das ist natürlich die perfekte Herrschaftslegitimation.
Anne Nernberg grüßt Sie. Herr Michel will von Ihnen wissen, nicht ohne Grund wird von Kriegsindustrie gesprochen. Und wie alle anderen Industriezweige kann diese nur durch Umsatz existieren. Sarkastisch könnte man vor dem Verlust tausender Arbeitsplätze im Fall von Frieden waren, schreibt die Hörerin. Wie viel Einfluss hat dieser Wirtschaftszweig auf die Politik und Kriegsentscheidungen und wer sitzt da, wer ist da der Drahtzieher?
Ja, ganz wichtige Frage, die aber jetzt unsere Kompetenzen überschreitet. Aber es ist sicher ganz klar, gerade wir leben ja in einer Zeit, in der immense Summen eben auch in die Waffenproduktion, in die Waffenindustrie gestützt wird. Und jetzt aus meiner Perspektive, aber da kann ich nur sagen, das ist jetzt meine private politische Meinung, kann es nicht angehen, dass das privatwirtschaftlich betriebene Unternehmen sind. Wir müssen darüber nachdenken, dass wir diese Industrie europaweit organisieren. Es kann nicht sein, dass die gewinn- und profitorientiert ist, weil das sind ja Dinge, es geht um die Verteidigung unserer westlichen Werte, also der Freiheit, der Aufklärung, Würde des Menschen ist unantastbar, Meinungsfreiheit, all diese ganzen Dinge. Und das sind im guten Sinne staatliche Aufgaben. Also ich habe viel über Staaten damals gesprochen, aber der Staat hat ja auch positive Dinge und der hat ja auch eine Evolution hinter sich. Und insofern kann es nicht sein, dass die Dinge jetzt quasi in die Strukturen oder in die Taschen einzelner Aktionäre oder wer es auch immer reinfließen.
André Bernhard würde ganz gerne wissen, er nimmt wahr, dass in den Talkshows, und damit sind wir bei der Rolle der Medien natürlich auch, ständig Gäste wie Frau Strack-Zimmermann, Herr Hofreiter, Herr Kiesewetter, Herr Marsalla sitzen, die alle ins gleiche Horn blasen, aufrüsten, 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 um im Ernstfall daheim im warmen Bunker zu sitzen. So schreibt der Hörer. Wieso, jetzt die Frage, sind zum Beispiel Friedensforscher dagegen immer unterrepräsentiert? So nimmt er das wahr.
Ich bin kein Senderchef, aber die Frage ist natürlich völlig berechtigt und das ist auch momentan mein Hauptkritikpunkt. Also so richtig ich finde, dass in die Verteidigung Europas investiert wird, ist das eigentlich genau der Punkt. Wir nehmen riesige, unvorstellbare Summen in die Hand, die einfach natürlich auch das Leben der Menschen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten prägen und Geld, das wir andernorts besser gebrauchen könnten, dass wir eigentlich, natürlich muss man schnell reagieren, aber andererseits sind das die Dinge, wo wir eine gesellschaftliche Debatte brauchen, wo wir alle miteinander diskutieren müssen und das ist natürlich ein Riesenproblem, was wir heute haben, dass ja auch die Medien, die Presse und so weiter immer mehr eingespart wird, immer weniger Orte stattfinden, dass wir alle in diesem Weg in eine Isolierung geraten, Atomisierung der Gesellschaft, dass alle nur noch in ihren Bubbles existieren und man sich nicht mehr gegenseitig zuhört. In einem der letzten Bücher von Karl van Schaik und mir, Menschsein, haben wir gefordert, dass es mehr moderne Lagerfeuer braucht. Orte, an denen Menschen zusammenkommen, miteinander diskutieren, miteinander sprechen, einander zuhören und auch vor vor allem streiten und all diese ganzen Dinge. Eigentlich das, was Jäger und Sammler früher immer getan haben, die nachts dann abends um ein Lagerfeuer rumsaßen und endlose Palaver abgehalten haben. Diskussionen, die Tage, Wochen lang, bis da eine Entscheidung gefallen ist. Und das muss stattfinden und da müssen wir neue Wege finden, wie wir diese demokratischen Prozesse organisieren können, weil es geht um uns alle und wir alle müssen an diesem gesellschaftlichen Diskurs teilhaben. Das ist natürlich massenmäßig extrem schwierig zu organisieren, aber es kann nicht sein, dass wir nur noch zu Hause sitzen und auf unsere Handys starren oder auf den Fernseher und dann eben von Dingen berieselt werden und dann von den immer gleichen Leuten.
Auch schönes Beispiel, um nochmal die deutsch-französische Freundschaft und auch diesen Freundschaftsvertrag zu nehmen, der dazu geführt hat, dass wir eben eigentlich ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis im Alltag auch haben und auf staatlicher Ebene. Da geht es um den konkreten Austausch, Städtepartnerschaften, Jugendaustausch und so weiter. Also ein gutes Beispiel, wo Sie ja auch sagen, die Köpfe, das ist jetzt Zitat aus Ihrem Buch, die Köpfe zusammenstecken, statt sich die Köpfe einzuschlagen. Finde ich ein wundervolles Bild.
Danke sehr. Und spannend ist ja auch, es gibt ja eben diesen Ausspruch von Thomas Hobbes, der Mensch sei des Menschen Wolf. Und da ist es faszinierend, dass Thomas Hobbes, also ein Philosoph aus dem 16. Jahrhundert zur Zeit des 17. Jahrhundert zur Zeit des 30-jährigen Krieges, der hat das Zitat geklaut. Bei Plautus, einem antiken Komödiendichter. Das Zitat in Gänze lautet nämlich: Der Mensch ist des Menschen Wolf, solange er den anderen nicht kennt. Und das ist eben das Entscheidende. Wenn Menschen andere Menschen kennen, dann kommen Sachen wie Sympathie, Austausch, Kommunikation. Und wenn man dann sieht, wow, man kann voneinander profitieren und das sind spannende Dinge, die machen und die haben den nutzen und all diese ganzen Sachen. Insofern, das sind Dinge, die man aktiv fördern muss durch Bildungsprogramme, durch Austausch. All das, was wir hier in der Europäischen Union hatten. Und wir sehen gerade, dass vermutlich eben einfach diese Fokussierung auf Wissen, auf wirtschaftliche Zusammenhänge eben dazu geführt hat, dass eigentlich das eigentliche Ziel aus den Augen verloren wurde, dass es darum geht, dass wir in einer Welt leben möchten in Frieden, wo Grenzen keine Rolle mehr spielen, wo es eigentlich egal ist, welche Sprache man spricht und dass es wunderbar ist, hin und her zu reisen und.
Und eben zusammen die Köpfe stecken.
Genau, zusammen, weil das ist ja quasi das, was Menschen am besten können, miteinander diskutieren, austauschen. Und natürlich sind die Probleme so immens und so riesig, dass wir heute oder vieles jetzt vielleicht, wenn man das so hört oder was ich hier in dieser Kürze sage, naiv klingen mag, weil natürlich kommen wir sofort in die Flüchtlingsproblematik, all diese ganzen Sachen. Aber da muss man ja auch sehen, das ist ja genauso kriegsgeboren und all diese ganzen Sachen, wenn wir sehen, dass wir an vielen Orten in der Welt die Kriege reduzieren, werden wir auch bestimmte Probleme nicht mehr haben. Und eben ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da noch darf, der mir am Herzen liegt, das Hauptproblem, und das sagen ja auch Politikwissenschaftler und Kriegsexperten wie Herr Fritz Münkler, das Hauptproblem und der Hauptkriegstreiber ist nicht irgendwie Ressourcenmangel oder dergleichen, sondern es ist die ungerechte Verteilung von Ressourcen. Kriege entstehen dort, wo sehr, sehr viele Menschen in Armut leben und einige wenige immense Reichtümer haben. Und das ist ja der eigentliche Skandal auf der Welt, dass eben die Oxfam-Zahlen kennt jeder, wo ein halbes Dutzend oder ein Dutzend der reichsten Menschen, immer Männer, so viel besitzen wie 3 Milliarden oder 4 Milliarden der Ärmsten auf diesem Planeten. Und das ist ein Unding. Also das ist ein Skandal. Ich komme mir immer vor wie bei des Kaisers neue Kleider. Also das sieht jeder, das weiß doch jeder. Es kann doch nicht sein, dass einzelne Menschen so viel besitzen wie ganze Staaten. Und insofern auch an diese Dinge müssen wir heran.
Eine weitere Frage an Kai Michel.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, teilen Sie die Erkenntnisse von William Golding, also in seinem Buch Herr der Fliegen, nicht. Also banal gesagt heißt es ja, oder hieß es früher oft, wer lügt, der stiehlt, der frisst doch kleine Kinder. Also stimmt das nicht so?
Ja, es gibt ja, da kann ich ja das Buch von Rutger Brechmann empfehlen, dass der deutsche Titel, den habe ich gerade nicht parat, sehr populär. der ja gerade damit einsteigt, dass er zeigt, dass Goldings Geschichte, die ja auf, wenn ich mich richtig erinnere, historischen Quellen beruht, auch Fiktion ist, dass er dort viele Dinge im Geiste seiner Zeit verfälscht hat. Also dass das der Kern der Geschichte eher eine Geschichte der Solidarität war und nicht, dass quasi dann Kinder, die auf einer Insel sind, plötzlich dann kriegerische und totalitäre Strukturen entwickeln. Also insofern lag Golding dort falsch.
Eine weitere Frage.
In der Geschichte der Menschheit war es schon immer sehr wichtig, Macht zu haben. Später kam durch die Kulturentwicklung noch das Trachten nach Geld und Privilegien hinzu. Ist es nicht so, dass heute die Erziehungsziele in Familien noch immer darauf ausgerichtet sind und auch die Schule nicht entsprechend reagiert, weil dort vermehrt Kämpfe und Vormachtstellung mit Fäusten ausgetragen werden?
Zum ersten Punkt, also wenn man Geschichte sagt, in den letzten 5000 Jahren, dann war Macht das dominierende Mittel, davor nicht. Also weil Macht unter Jäger-Sammlern in einer Gruppe, wo man keine Vorräte hat, wo man herumzieht, keine Rolle spielt. Weil, warum war das so? Wenn dann einer über andere bestimmen wollte, dann wurde der ausgeschlossen oder die anderen sind einfach abgehauen, weil man zwischen Gruppen wechseln konnte. Und das ist ja das ganz Wichtige. Es gab auch keine Möglichkeiten, diese Macht dauerhaft auszuüben. Also insofern ist es wichtig, wir haben auch keine Machthierarchien, wir haben Reputationshierarchien. Also dass wer Dinge gut kann, wer einen guten Ruf hat, der gewinnt an Bedeutung. Das kippt eben mit dem Sesshaftwerden, wo dann eben Macht sich manifestieren kann. Und die Macht hängt immer mit Reichtum, mit Mitteln zusammen. Das ermöglicht einzelnen Menschen dann, auszuleben. Da kommt dann wirklich erst der Egoismus in die Welt, der vorher unter Kontrolle gehalten wurde in die Gruppen. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass ein Hauptmittel, um in eine friedlichere Welt zu gelangen, Bildung ist, dass wir über Schulen und die Art des Unterrichtens neu nachdenken müssen. Aber da ist ja auch die gute Botschaft, das sehen wir ja auch. Also wir haben auch an Veranstaltungen so viele Kontakte mit Lehrerinnen und Lehrern. Wir werden mittlerweile so oft zu Schulen eingeladen und gehen dort besonders hin. Und wir sehen, an Schulen passiert extrem viel, weil die all genau das Gleiche wollen wie wir alle. Dass das menschliche Zusammenleben friedvoller, lebensfreudiger gestaltet wird, weil natürlich in einer positiven Lernumgebung auch der Erfolg am meisten ist. Und da vielleicht auch ganz wichtig, weil das ein Thema ist, was uns vielleicht fürs nächste Buch oder übernächste umtreibt, was wir zeigen wollen. Bildung muss auch mehr wieder auf das Soziale fokussieren, auf die Gemeinschaft, weil wir sind eine soziale Art und Intelligenz entsteht erst im gemeinsamen Austausch. Und bisher ist einfach der Fokus zu sehr auf das einzelne Individuum, auf Intelligenzquotient und dergleichen mehr.
Patricia Schumann, noch mit einer etwas allgemeineren Frage vielleicht oder die an etwas Grundsätzlicherem rührt. Sie schreibt, warum können wir Unterschiedlichkeiten, ob nun geografisch, kulturell, sozial, im Aussehen, sexuelle Ausrichtung, Glauben, politische Ansichten im Geschlecht nicht einfach durchgängig als spannend, als bereichernd oder nicht einfach von Natur ausgegeben betrachten? Warum führen diese Dinge oftmals zu einer gegenseitigen Abwertung, Wettbewerb, Konkurrenz, vielleicht auch dann zu Krieg? Ist das, und das ist jetzt die Frage, auch für Sie so diese These, dass jeder Krieg aus einem Unterlegenheitsgefühl, also einem kollektiven Minderwertigkeitskomplex heraus entsteht?
Spannende Frage. Zu dem letzten würde ich sagen, nein. Also es ist eigentlich werden Kriege von einzelnen Despoten, einzelnen Eliten geführt. Die benutzen natürlich andere oder sie müssen sie manipulieren, sagen wir es mal so, um sie in die Kriege zu zwingen. Weil Kriege, Menschen haben auch eine Tötungshemmung. Niemand geht dort freiwillig hin. Also wenn Menschen aus dem Krieg zurückkommen, viele sind traumatisiert. Also wären wir eine kriegerische Spezies, müssen wir alle mit Freuden zur Front hinlaufen. Was wichtig ist, dass es zwei Wege gibt, Menschen von der Notwendigkeit eines Krieges zu überzeugen gibt. Das eine hatten wir schon, dass man sich verteidigt. Also Verteidigung ist für uns logisch. Dann kommt dieser Rally Around the Flag-Mechanismus zugange. Dann stehen wir alle wie ein Mann, eine Frau zusammen und alle Konflikte sind vergessen. Die zweite Sache ist, dass Menschen Gewalt ausüben, wenn sie glauben, sie sind moralisch dazu befugt. Sie sind die Guten und die anderen sind die Bösen, die Untermenschen, die Heiden, Kinder des Satans oder was auch immer. Und das ist eben dann spannend zu sehen, dass es verschiedene Ideologien gab, die auf die Art und Weise dann Kriege gerechtfertigt haben, indem sie quasi die anderen abqualifizierten, eben der Monotheismus, weil die anderen waren Heiden und dann war es ein gutes Werk im Dienste Gottes, die hinzumetzeln. Gleiche war dann der Nationalismus, weil das eigene Volk über den anderen steht, der Rassismus genau das Gleiche und solche Sachen. Das sind dann Ideologien, die bewusst oder unbewusst von Kriegsherren, Kriegstreibern benutzt werden, um Kriege zu führen und quasi den Krieg zu legitimieren. Und das ist ja aber, also ich kann nur noch mal auf die Charta der Vereinten Nationen mich beziehen, das hat die Weltgemeinschaft als nicht erlaubt klassifiziert. Angriffskriege sind völkerrechtswidrig.
Jetzt eine Nachfrage von Martin Rees aus Dortmund an der Stelle. Völkerrecht gibt's. Es gibt auch den internationalen Strafgerichtshof. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, da auch Recht einzufordern. Aber für wie wirksam halten Sie diese Institutionen aktuell zur Wahrung und Durchsetzung des Rechts in der Realität?
Ganz wichtiger Punkt, also der Sicherheitsrat der UN ist ja ein gutes Mittel. Das Problem ist, dass er halt dieses historische Erbe des Vetorechts hat. Wir sehen es in Somalia. Die Weltgemeinschaft wäre längst dort dabei, einzuschreiten, zu helfen, aber Russland legt das Veto ein. Also insofern, wenn man den Sicherheitsrat wieder funktionabel machen möchte, muss das Vetorecht beseitigt werden. Das Zweite ist, die spannende Entwicklung ist ja tatsächlich, dass auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag immer mehr angerufen wird und immer mehr und ja wirklich auch effektive Dinge macht. Er hat Wladimir Putin auf die Fahndungsliste setzen lassen. Dadurch kann Putin nicht einfach mehr überall hinreisen. Also, und faszinierend ist ja, dass gerade die Despoten, die Autokraten unserer Tage, was sie tun, sie als erstes, Donald Trump geht, will den Internationalen Strafgerichtshof sanktionieren. Orban schießt genauso. Also die Despoten sehen schon, gerade dieser Internationale Strafgerichtshof ist eine sehr starke Institution, die Kriegstreiber, Aggressoren in die Schranken weisen kann. Und das ist ganz wichtig, das ist das Rezept. Wir brauchen Institutionen, die transnational sind, die demokratisch besetzt sind, die mit den nötigen Mitteln ausgestattet sind, um den Kriegstreibern dieser Welt die Grenzen aufzuweisen. Und das ist doch das, was wir alle wollen.
Sie schreiben so schön den Vergleich Sklaverei, die gab's, die war über viele Jahrhunderte oder über eine lange Zeit als normal angesehen worden, dann wurde sie problematisiert, dann wurde sie abgeschafft. Sie mögen den Vergleich zum Krieg ziehen. Ist es dennoch eine Utopie zu sagen, ähnlich wie die Sklaverei können wir den Krieg abschaffen? Also ja, für mich ist das im Moment unvorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, das ist ja der Punkt, dass viele Dinge uns vor Jahrzehnten oder vor 100 Jahren als unvorstellbar erschienen. Also Sklaverei erschien natürlich, weil es genügend Gründe dafür gab, wie das angeführt wurde. Genauso natürlich erschien oder Gott gewollt erschien es lange, dass Männer dominieren. Wir sind an Stadien, wo wir beides für indiskutabel halten. Also zumindest die große Mehrheit der hält das. Also dass wir erkennen, und das ist ganz wichtig, was wir wollen, ist quasi diesen Unrechtsprodukten, diesen Herrschaftsphänomenen, Sklaverei, Männerdominanz, Kriege, Herrschaft, die Berechtigung, die Legitimation entreißen. Weil früher hat man gesagt, das ist Gott gewollt. trifft für all diese Dinge nicht zu. Dann hat man jetzt lange gedacht, das ist naturgegeben, evolutionsbedingt. Und da kann die Wissenschaft, und wir sprechen ja hier auf wissenschaftlicher Basis, sagen, nein, das ist es nicht. Das sind zufällige Produkte, die mit historischen Entwicklungen zu tun haben, die nicht so sein müssen und die wir als intelligente Spezies, ich kann mich nur wiederholen, demokratisch in gemeinsamer Diskussion ausmerzen können, weil das ist ja das Offensichtlichste. Nichts schadet Menschen so sehr wie Krieg. Nichts schadet der Umwelt und Tieren und dem ganzen Planeten so sehr wie Krieg. Und all die Gelder, die wir momentan in Haubitzen und Drohnen und so weiter investieren, sind wirklich verbranntes Geld. Und das ist ja das Allerschlimmste.
Sagt Kai Michel. Er war heute zu Gast hier bei SR Kultur Fragen an den Autor. Ihnen vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank, es war sehr spannend.
Zusammen mit Harald Meller und Karl van Schaik hat er das Buch geschrieben, Die Evolution der Gewalt, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen, eine Menschheitsgeschichte. DTV, 364 Seiten für 28 Euro, ein bereits vielfach nominiertes Buch, übrigens auch für Buchpreise und absolut empfehlenswert. Je ein Exemplar an Friedrich Welter aus Neunkirchen, an Christian Welter in Luxemburg und Alfred Hild in Blieskastel. Und allen natürlich vielen Dank, dass Sie Ihre Fragen gestellt haben. Nächste Woche können Sie Ihre Fragen an die Autorin Nicole Strüber stellen. Es geht um unser soziales Gehirn, warum wir mehr Miteinander brauchen. Ich glaube, das ist ganz in der Fortsetzung von dem, was wir hier gerade gehört haben, miteinander sprechen. Mehr Zeit, ein wirkliches Miteinander, weil das Gehirn benötigt diesen Austausch, um gesund zu bleiben. Ist doch ein guter Grund. Nächste Woche dann hier bei Fragen an die Autorin auf SR Kultur. Und für heute sagt Tschüss, Jochen Marmitt.
Das war Fragen an den Autor für heute. Den Podcast können Sie abonnieren in der ARD Audiothek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Auf srkultur.de gibt es auch Informationen zu den folgenden Ausgaben. Da steht auch, wie man sich schon im Vorfeld mit Fragen beteiligen kann und auch Bücher gewinnen kann. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp. Bei den vielen politischen Debatten ist es nicht immer ganz leicht, den Überblick zu behalten. Der Podcast Wahlkreis Ost beobachtet das politische Geschehen und gibt Orientierung, pointiert und nicht immer bierernst, fassen die Kollegen vom MDR zusammen, was auf der politischen Bühne passiert. Dabei richten sie ihren Blick besonders auf den Osten. Anja Meyer und Malte Pieper fragen, welche Rolle ostdeutsche Themen in der Bundespolitik spielen, welchen Einfluss ostdeutsche Politiker auf das Geschehen an der Spree haben und was der ganze Politzirkus mit den Menschen im Osten macht. Hören Sie gerne mal rein. Wahlkreis Ost liefert alle 14 Tage immer freitags interessante und überraschende Einblicke in die Bundespolitik und zeigt darüber hinaus, wie der Osten tickt. Den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link stellen wir in die Shownotes.